Ja, einen schönen guten Morgen. Ich freue mich, heute Morgen hier in diesem Gottesdienst zu sein, in etwas kleinerer Runde. Viele habe ich ja inzwischen schon kennengelernt, die Gesichter sind mir inzwischen schon bekannt. Wir haben ja in den vergangenen Tagen sehr vieles über Schöpfung gehört und ich möchte eigentlich jetzt so ein bisschen Fortsetzung machen an dem. In regelmäßigen Abständen werden in den letzten Jahren oder wurden in den letzten Jahren Bücher veröffentlicht, die zu Bestsellern wurden. Und zwar deswegen, weil die Autoren das einzige Ziel hatten zu sagen, dass aufgrund dessen, was wir um uns sehen, es gar keinen Gott geben kann. Das ist sehr traurig, dass das so ist. Stephen Hawking hat ein Buch geschrieben, Der große Entwurf. Und er meinte darin, man kann diese Welt auch ohne Gott erklären. Und ein anderer Weltbestseller ist das von Richard Dawkins, der ein 500 Seiten dickes Buch geschrieben hat und wo er auch gegen Gott ist. Aber die Schöpfung lassen wir uns nicht wegnehmen. Das ist unsere Sache. Ganz eindeutig. Und darum wollen wir heute nochmal über die Schöpfung nachdenken. Und zwar möchte ich das Thema einmal nennen, was uns die Schöpfung lehrt. Ich möchte es in einer anderen Weise tun, als wie wir sonst eine Predigt hören. Bei sonstigen Predigten gehen wir immer aus von dem Wort Gottes. Ich möchte ausgehen heute von den Werken der Schöpfung. Das ist also ein ganz anderer Zugang. Wir kennen alle den bekannten Psalm 9,10, wo es heißt, die Himmel erzählen die Ehre Gottes, und die Feste verkündigt seiner Hände Werk. Was sagt uns dieses Wort? Da heißt es nicht, dass die Bibel uns das sagt, etwas über die Größe Gottes, sondern hier heißt es, die Himmel, also die Sternenwelt, erzählt uns etwas über die Größe Gottes. Das heißt also, die Schöpfung, die uns umgibt, ist in der Lage, uns etwas über Gott und die Ewigkeit zu sagen. Das heißt, wir müssen in gleicher Weise, wie wir die Bibel auslegen, müssen wir auch die Schöpfung auslegen. Da stehen wir noch ganz am Anfang, die Schöpfung auszulegen, aber in gleicher Weise ist das nötig, wie auch die Bibel. Fragt man sich danach, was waren die größten Ereignisse der letzten 50 Jahre, was würden wir aufzählen? Vielleicht die erstmalige Landung des Menschen auf dem Mond oder vielleicht der weltweite Einsatz der Computer, wenn die Welt verändert hat. Ich las neulich ein Buch und den Mann habe ich selber kennengelernt. Das ist Michael Behe aus USA und er hat ein Buch geschrieben, Darwins Black Box. Man kann das vielleicht so übersetzen, etwas lax, die schwarze Kiste von Darwin. Was ist da wohl drin? So ungefähr. Und er hat in diesem Buch etwas sehr Beachtenswertes geschrieben. Er hat gesagt, dass die Erkenntnis, dass die Zelle unvorstellbar kompliziert ist, zu den größten Entdeckungen der Welt überhaupt gehört. Das hat man bisher nicht gewusst. Darwin hatte davon auch keine Ahnung. Das ist uns heute erst so richtig bewusst. Und in seinem Buch hat er das auch beschrieben. Und ich möchte mal ein sehr langes Zitat aus diesem Buch uns nennen, um einfach darauf aufmerksam zu machen, was Behe durch seine Forschung herausgefunden hat. Und er sagt, während der vergangenen 4 Jahrzehnte hat die moderne Biochemie die Geheimnisse der Zelle aufgedeckt. Das Wissen, das wir vom Leben auf molekularer Ebene haben, wurde aus unzähligen Versuchen zusammengeflickt, in denen Proteine gereinigt, Gene geklont, elektronenmikroskopische Aufnahmen gemacht, Zellkulturen aufgebaut, Strukturen definiert, Reihenfolgen verglichen, Parameter variiert und Kontrollen durchgeführt wurden. Ergebnisse wurden veröffentlicht, Rezensionen geschrieben, Sackgassen wurden beschritten und 9 Anhaltspunkten wurde nachgegangen. Das Ergebnis dieser angehäuften Anstrengungen, die Zelle zu erforschen, das Leben auf Molekularebene zu untersuchen, ist ein lauter, deutlicher, durchdringender Schrei. Design, Plan. Das Ergebnis ist so unzweideutig und so bedeutsam, dass es als eine der größten Leistungen in der Geschichte der Wissenschaft eingestuft werden muss. Die Beobachtung, dass Leben einem intelligenten Plan folgt, ist von derselben Tragweite wie die Beobachtung, dass sich die Erde um die Sonne dreht oder dass Krankheiten durch Bakterien verursacht werden oder dass Strahlung gequantelt imitiert wird. Dieser große Sieg, so würde man erwarten, der mit dem hohen Preis jahrzehntelanger unermüdlicher Anstrengung erreicht wurde, sollte in den Labors rund um die Erde die Sektkorken zum Knallen bringen. Dieser Triumph der Wissenschaft sollte Eureka-Schreie, also das, was Archimedes in der Badewanne ausgerufen hat, ich hab's gefunden, aus Zehntausenden von Kehlen hervorrufen, sollte Anlass zum Händeklatschen und Feiern sein und sogar als Entschuldigung für einen freien Tag. Doch keine Flaschen wurden entkorkt, keine Hände klatschten. Stattdessen umgibt ein eigenartiges, verlegenes Schweigen die pure Komplexität der Zelle. Wenn das Thema in der Öffentlichkeit aufkommt, beginnen die Füße zu scharren und der Atem geht ein wenig schwerer. Im privaten Kreis reagieren die Leute etwas entspannter. Manche geben das Offensichtliche offen zu, blicken dann zu Boden, schütteln den Kopf und belassen es dabei. Warum, so sagt Behi, greift die Gemeinschaft der Wissenschaft ihre aufsehenerregendste Entdeckung nicht begierig auf? Warum wird die Beobachtung des Design mit intellektuellen Handschuhen angefasst? Das Dilemma ist, wird die eine Seite des Elefanten mit dem Etikett intelligentes Design versehen, so könnte die andere Seite wohl mit dem Etikett Gott versehen sein. Also er schließt hier ganz klar, das, was wir heute wissen über die Komplexität der Zelle, auch anderer komplexen Dinge, das alles schreit nach einem lauten Designer, der das gemacht hat. Das sagt er aufgrund seiner Forschungen. Gott hat uns zwei Dokumente gegeben, die wir lesen müssen und gut verstehen müssen. Das eine Dokument ist die Bibel. Und von der Bibel, und da lesen wir im 2. Timotheusbrief, denn alle Schrift von Gott eingegeben ist nütze zur Lehre, zur Aufdeckung der Schuld, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Dieses Dokument ist ein unvorstellbar wichtiges Dokument, diese Bibel. Es ist das einzige Buch, das von Gott autorisiert ist, wo Jesus in Johannes 17, Vers 17 zum Vater betet, dein Wort ist die Wahrheit. Und wo der Apostel Paulus in Apostelgeschichte 24, 14 sagt, ich glaube allem, was geschrieben steht. Er hat nicht gesagt, ich verstehe alles, selbst der Apostel nicht. Und das erkennen wir auch. Immer nur so viel, wie Gott uns an Erkenntnis durch seinen Heiligen Geist freigibt. Aber wir wissen, alles ist wahr und alles in diesem Dokument liegt uns in schriftlicher Form vor. Wir müssen nur lesen können, dann sehen wir, was Gott uns sagen will. Das ist das eine Dokument, aber Gott hat uns ein zweites Dokument gegeben und das wird relativ wenig beachtet und wir beschäftigen uns auch kaum mit der Auslegung dieses Dokumentes. Das ist die Schöpfung. Das ist das zweite Dokument, das liegt uns in anderer Form vor, nicht in geschriebener Form. Da steht nichts Geschriebenes. Sondern wir müssen uns einen ganz anderen Zugang verschaffen durch Teleskope, durch Mikroskope, durch Forschung, durch Beobachtung. verschaffen wir uns einen Zugang zu dem, so wie wir es vorhin schon gehört haben bei Michael Behe, der sich mit der Zelle beschäftigt hat und dann seine Schlussfolgerungen daraus zieht. Das ist nun sehr wichtig, dass wir uns das Dokument der Schöpfung genauer ansehen. Die Bibel weist auch auf dieses Dokument hin, dass es dieses Dokument auch gibt. Und das lesen wir im Römerbrief, da wird der Hinweis darauf gegeben. Und da heißt es in Römer 1, und das ist eine großartige Beschreibung der Situation des Menschen sogar für unsere Tage. Ist also nicht zeitlich bedingt, irgendwann war das gültig, sondern das galt vor 2000 Jahren, auch davor, und gilt bis heute, wenn wir einmal genau hinhören, was dort geschrieben steht. Die Menschen führen ein gottloses Wesen voller Ungerechtigkeit und unterdrücken dadurch die Wahrheit. Dabei wissen sie ganz genau, dass es Gott gibt. Er selbst hat ihnen dieses Wissen gegeben. Gott ist zwar unsichtbar, doch an seinen Werken der Schöpfung haben die Menschen seit jeher seine göttliche Macht und Größe sehen und erfahren können. Deshalb kann sich niemand damit entschuldigen, dass er von Gott nichts gehört hat. Obwohl die Menschen Gott schon immer kannten, wollten sie ihn nicht anerkennen und ihm nicht danken. Stattdessen beschäftigten sie sich mit belanglosen Dingen und konnten schließlich in ihrer Unvernunft Gottes Willen nicht mehr erkennen. Sie meinten besonders klug zu sein und waren in Wirklichkeit die größten Narren. Statt dem ewigen Gott zu ehren, begeisterten sie sich für vergängliche Idole, abgöttisch verehrten sie sterbliche Menschen, ja sogar alle möglichen Tiere. Soweit dieser Text. Was ist denn das für ein Text hier? Ist das ein Glaubensbekenntnis des Paulus? Ist das ein persönliches Zeugnis? Ist das eine Idee, die er herausgefunden hat, nachdem er sich manches angeschaut hat? Oder ist das ein Gottesbeweis? Wenn man das Wort Gottesbeweis irgendwo heute in den Mund nimmt, egal ob vor Wissenschaftlern und noch schlimmer vor Theologen, die schrecken davor zurück. Und wie oft habe ich das gehört? Gott kann man nicht beweisen. Aber hier steht's doch. Wir schauen in die Werke der Schöpfung hinein und hier steht ganz massiv, sie wussten, dass ein Gott ist. Wollen wir es noch stärker haben? Das ist ein Gottesbeweis, aber hundertprozentig. Und dann wird einem immer vorgehalten, ja, Kant hat alle Gottesbeweise zertrümmert. Hat er gedacht, dass er es getan hat. Müssen wir uns mal vorstellen, so ein Mann wie Kant kommt aus Ostpreußen, wie ich auch, müsste ich ja eigentlich zu ihm halten. Tue ich aber nicht. Es war ein Landsmann von mir, aber der Mann hat sich sehr geirrt. Der hat vor 200 Jahren gelebt und er hatte nur einen kleinen Bruchteil der wissenschaftlichen Erkenntnisse, die wir heute haben. Ganz wenig vergleichsweise. Und dann hat er solche Aussagen getroffen. Das heißt, alles das, was Kant gesagt hat, können wir ganz locker in die Müllkiste legen. Ist veraltet. Ist doch Schrott. Nicht? Kann man doch heute nicht mehr von leben. Wir müssen neu nachdenken, ganz neu. Wir haben alle einen Kopf, wunderbaren Kopf, wenn ich hier die Köpfe alle sehe, mit unglaublich viel Intelligenz drin, mit einem unglaublich komplizierten Gehirn. Wir können selber nachdenken und selbst zu Schlussfolgerungen kommen. Ich ärgere mich immer, wenn das einfach von irgendwelchen Philosophen nur übernommen wird, weil die da mal irgendwas in ihrem Stübchen gedacht haben und nicht zu Ende gedacht haben und gar nicht genug wissenschaftliche Erkenntnis zur Verfügung hatten. Also das gilt nun überhaupt nicht mehr. Da können wir uns überhaupt nicht drauf berufen, was Kant gesagt hat. Vor allen Dingen hat er auch sehr viel Blödsinniges gesagt, nicht, was man überhaupt nicht einsehen kann. Er hat sich massiv gegen die Bibel gewandt und er wurde genannt der große Zermalmer der Bibel. Das ist doch schrecklich, wenn er die Bibel zermalmt. Das kann sowieso keiner, aber hat er sich eingebildet, dass er das kann. Und in der Tat, er hat sehr vieles an Unheil angerichtet, zusammen mit Lessing, der hier ganz in unserer Nähe gewohnt hat, in Braunschweig, in Wolfenbüttel hat er gelebt als Bibliothekar. Und diese beiden gelten als die Zermalmer aller Gottesbeweise. Da haben sich aber viel vorgenommen. Aber wir werden das ganz locker einstampfen und gar nicht weiter uns damit beschäftigen, denn das passt alles überhaupt nicht zu dem, was wir heute beobachten, was wir ableiten können, was wir durch unsere Wissenschaft heute ganz deutlich erkennen können. Warum ist das zweite Dokument, das uns Gott gegeben hat, so wichtig? Man kann doch sagen, na ja, wir haben die Bibel, das reicht doch nun endlich. Warum auch noch mit der Schöpfung sich so ausgiebig zu befassen, mit dem anderen Dokument? Nun, es gibt drei Gründe dazu. Es gibt viele Kritiker des Glaubens. Und wenn man denen irgendeinen Satz aus der Bibel sagt, dann sagen die, hör auf mit der Bibel, nicht wahr, das ist ein uraltes Buch und was weiß ich, was sie alles einwenden. Aber wenn man sagt, komm mal her, Bursche, guck mal durchs Fernrohr, guck mal durchs Mikroskop, was du da siehst, da kannst du nicht sagen, das ist nichts. Guck mal. Und sie geben sich alle ja furchtbar wissenschaftlich und dann werden wir sie mit der Wissenschaft auch packen. Darum ist die Botschaft der Schöpfung, dieses Dokument unvorstellbar wichtig für Kritiker des Glaubens, Kritiker der Bibel. Ich erinnere mich noch an ein Gespräch während meiner Dienstzeit. Wir hatten gar nicht über den Glauben gesprochen. Wir hatten ein bestimmtes Thema, das zu verhandeln, woran wir gearbeitet haben. Und da sagt er plötzlich zu mir, ein Physiker, ich sagte, ich weiß, Sie sind Christ, nicht wahr? Aber ich will Ihnen mal ganz deutlich sagen, wissen Sie, ich bin Atheist. Ich sagte, das können Sie doch gar nicht lange durchhalten. Ich sage, schauen Sie an, hier im Institut, wir haben 3000 Rechner, die haben wir alle verkoppelt miteinander und haben ein Netz aufgebaut. Und wir haben eine ganze Mannschaft dabei, die dabei sind, das irgendwie am Laufen zu halten. Und wenn irgendwo was nicht stimmt, dann ist Alarm, dann gehen wir hin und gucken, ob es an der Software liegt oder an der Hardware, woran das liegt, damit das wieder weiterläuft. Und ich sage, schauen Sie, und im Gehirn, da haben wir 100 Milliarden Rechner verschaltet und die funktionieren. Und dann wollen Sie sagen, da braucht kein Gott, geht von alleine. Da sagt er, das waren 2 Minuten. Da haben Sie auch wieder recht, sagt er. Konnte er wirklich nicht lange durchhalten mit seinem Atheismus. Sehen Sie, hätte ich ihm gesagt, oh, schauen Sie mal in Römer links oder wo steht das und das. Also, hören Sie auf, hat er gesagt. Aber hier konnte er gar nichts sagen. Das wusste er. Insofern ist also die Botschaft der Schöpfung für uns in unserem 21. Jahrhundert von unvorstellbar großer Bedeutung, gerade für die Kritiker des Glaubens. Da können wir sie packen. Da können sie nicht sagen, stimmt nicht oder kann ich nie glauben oder was. Dann sagen wir, guck hin, dann siehst du. Können wir sogar vorrechnen. Weiterhin ist die Frage der Schöpfung, was wir aus der Schöpfung lesen, unvorstellbar wichtig für solche Leute, die nie eine Bibel in die Hand bekommen. Gibt's ja viele Leute. Mir wird oft die Frage gestellt, ja, was ist eigentlich mit den Leuten, die nie einen Missionar gehört haben, wo nie die Bibel hingekommen ist, die haben ja nie etwas von Gott gehört. Irrtum. Sie haben alle die Schöpfung gehabt. Alle. Ohne Ausnahme. Egal, auf welchem Standpunkt der Erde sie leben, sie haben alle diese Botschaft. Und in der Tat, es ist so, man kann gehen zu jedem beliebigen Volk dieser Erde und sie glauben, dass ein Gott ist. So sonnenklar ist das. Wenn sie nicht verseucht sind wie wir durch diese schreckliche Evolutionslehre, wo das Denken kaputt gemacht wird. Das natürliche Denken, das man aus den Werken der Schöpfung auf einen Schöpfer schließen kann, das hat Gott uns so mitgegeben, das wird durch die Evolution völlig zerstört. Es ist ein Zerstörungsprozess des Denkens, der hier anfängt. Und darum müssen wir uns von diesem Gedankensystem völlig lösen. Ich kenne einen Missionar, der hat im Dschungel gearbeitet auf den Philippinen, bei einem Stamm. Da war nie ein Missionär nachgekommen, er war der Erste, der dorthin kam. Und dann kam er zurück und berichtete davon, und ich habe ihn gefragt, ich sage, sag mal, wie machst du das eigentlich diesen Leuten, die weder etwas von Zivilisation kennen, die gar nicht viel kennen, wie erklärst du diesen Menschen, dass da ein Gott ist, den man gar nicht sehen kann? Das ist doch schwierig. Er sagt, das muss ich gar nicht erklären. Das wissen sie alle schon. Ich komme dorthin und alle wissen, es gibt einen Gott. Das wissen sie alle. Ich sage, dann brauchst du ja gar nicht mehr dahin zu gehen. Na doch, sagt er. Ich muss ihnen sagen, wer dieser Gott ist. Darum gehe ich hin. Und dann sage ich einfach, Leute, ihr wisst alle, was wir da seht, das braucht einen Urheber, der das gemacht hat, das sehen Sie ein. Und dann sagt er, jetzt nehme ich die Bibel, schlage sie auf und sage, dieser Gott, der das gemacht hat, den alle erwarten, dass er da sein muss, den verkündige ich euch, und er hat uns ein zweites Dokument gegeben, die Bibel, und das erzähle ich euch jetzt. Jetzt erzähle ich euch all die Geschichten, die da stehen, wie Gott Geschichte gemacht hat und wie Gott seinen Sohn geschickt hat, und alle die Dinge erzähle ich. Und ich habe es dann ganz leicht, sagt er, das verstehen die, das ist gar keine Frage. Nur wir tun uns so schwer, weil wir durch die Evolution alles zerstört haben. Und dann ist die Botschaft der Schöpfung noch für eine dritte Gruppe von Menschen wichtig. Und das ist die Gruppe, die heute Morgen hier vertreten ist. Diejenigen, die schon an den Herrn Jesus glauben. Warum? Nun, wir lesen mancherlei Dinge in der Bibel und können manches gar nicht so richtig fassen. Und jetzt kommt die Botschaft der Schöpfung dazu und dann sehen wir, das stimmt überein, das passt zueinander. Und das macht uns froh und sagen wir, prima, beide Dokumente stimmen überein. Muss auch so sein, denn der Autor ist derselbe. Ganz einfach. Und das stimmt uns froh, wenn wir sagen, wunderbar, jetzt haben wir auch noch Fakten gehört aus dem Bereich der Schöpfung und das ist identisch mit dem, was in der Bibel steht. Das habe ich gestern Abend versucht, ein Stück weit mal so zu zeigen, anhand vom Informationsbegriff, dass man das sieht. Das stimmt alles, was in der Bibel da auch steht. Wir haben alle die Erfahrung mit Erfindungen, wie das so aussieht. Immer wenn wir eine große Erfindung sehen, dann bringen wir das in Verbindung mit dem Erfinder. Also zum Beispiel das gasgefüllte Luftschiff, der Zeppelin, wie wir ihn genannt haben, ist verknüpft mit dem Namen des Grafen Zeppelin. Niemand wird sagen, das war Herr Meyer, der das gemacht hat. Das ist ganz klar, das hat Mr. Zeppelin gemacht, ne? Der hat sich das ausgedacht und ist dieser Name damit verknüpft. Oder viele sind mit dem Auto gekommen und unter der Haube haben sie einen Dieselmotor. Und dieser Dieselmotor ist weltweit verknüpft mit dem Namen von Rudolf Diesel. Wird man auch nicht sagen, das war Tante Lilly, die das gemacht hat. Kriegt sie vielleicht auch hin, aber diesmal war es so, das hat eben Rudolf Diesel erfunden. Und wir sehen also, dass Erfinder und die Erfindung selbst, die sind oft mit einem Namen verknüpft. Das gilt nicht nur für technische Erfindungen, das gilt auch für die Literatur. Goethes Faust, nicht wahr, wird niemand verwechseln mit Bert Brechts Mutter Courage. So unterschiedlich, nicht wahr, der eine schreibt so, der andere so. Das wird niemand sagen, das kann man verwechseln. Das ist so eindeutig und so klar, wie der eine geschrieben hat, wie der andere geschrieben hat. Und das Gleiche gilt auch für die Musik. Manche haben ja eine unglaubliche musikalische Begabung, bin ich weit von weg, nicht wahr? Die hören drei Töne und wissen, was das ist von Mozart oder von wem. Nicht? Das kriegen die schon gleich mit. Die haben so ein feines Gespür und wir haben sofort die Zuordnung, wo das herkommt. Und jetzt kommen wir zur Zelle. Wie ist das da? Wir sehen die Zelle. So unglaublich kompliziert. Es kommt nichts mit, was wir auf dieser Welt gebaut haben, was an Komplexität heranreicht. Und mit welchem Namen verknüpfen wir die Zelle? Also Mensch kommt nicht in Frage. Da bleibt doch nur noch ein Gott übrig, der das gemacht hat. So eindeutig hat das Behi gesagt und so eindeutig sprechen die Werke der Schöpfung von diesem großen Planer, dem Designer, der das gemacht hat. Das ist so unvorstellbar genial, dass man gar keine andere Ausrede hat. Da gibt es den Pottwal, der kann 3000 Meter tief tauchen, 90 Minuten ohne Luft zu holen, das ist ein Säugetier, marschiert er ab, 3 Kilometer tief ins Wasser rein, da sind die großen Kraken. Und die holt er sich zum Frühstück. Das sind ganz große Biester, nicht? Die zieht er sich so rein, will ich mal so ein bisschen Lachs sagen, nicht wahr? Dafür ist er ausgerüstet, das kann der. Muss er natürlich lange die Luft anhalten. Wie geht denn das jetzt in der Evolution? Da fängt erstmal so ein Urpottwal an auf 10 Meter oder wie geht das? Und die nächste Generation sagt, wir gehen auf 20 Meter aber die sind längst verhungert, da gibt es keine Kraken da oben. Der muss gleich von Anfang an unten runter. Bis heute kann die Wissenschaft noch nicht erklären, warum der das so kann, so tief tauchen, ist ein Säugetier und der kriegt keine Taucherkrankheit. Wir wissen das ja von den Tauchern, nicht wahr? Wenn die mal auf 50 Meter gehen, dann müssen die ganz, 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 ganz langsam hochkommen, weil sie sonst die Taucherkrankheit kriegen. Taucherkrankheit ist, wenn durch den erhöhten Druck das Blut Stickstoff aufnimmt und wenn der Druck nachlässt, perlt der Stickstoff aus. Und das ist der sichere Tod. Also Potwa, wie machst du das? Das Blut hat dieselben Eigenschaften wie unser Blut. Warum perlt da nichts aus? Das ist doch die Frage. Also bei den 10 Meter Tieftauchern waren, da war das kein Problem. Aber dann nachher, als es tiefer ging. Wir sehen also schon an solchen Beispielen, so ein Wal, der muss von Anfang an fertig sein. Von Anfang an muss der diese Fähigkeiten haben, sonst funktioniert überhaupt nichts. Das ist alles Blödsinn, dass man sagt, der fängt da erstmal probeweise an und guckt mal, ob es geht. Nicht, dass der längst, sind die längst ausgestorben. Es geht nicht. Wir sehen daran, alle Lebewesen, die wir sehen, auch das, was wir als Fossilien finden, die waren alle fertig, fix und fertig mit allem. In den Fossilien finden wir Libellen, die haben genau dieselbe Netzstruktur wie unsere heutigen Libellen. Die müssten fertig sein, die mussten fliegen können. Und nicht sagen, wir machen mal in 3 Millionen Jahren, fangen wir mal das Fliegen an. Die mussten gleich fliegen können. Dazu waren sie geschaffen, dazu waren sie da. Und das sehen wir und das beobachten wir. Das ist gewaltig, wenn wir in die Schöpfung hineinschauen, wie genial das alles gemacht ist. Das ist ohne Grenzen, staunen wir darüber, wie das geht. Ich will uns mal so ein paar Dinge nennen, noch, wo wir das so erkennen können. Vor einigen Jahren war ich in Neuseeland gewesen und da gibt es eine Höhle, das ist die Waitomo-Höhle. Habt ihr davon gehört? Nur eine Waitomo-Höhle, woanders nicht. Gibt es ein Lebewesen, ein Glowworm, ist aber kein Glühwürmchen, sondern ist ein spezielles Viech, nicht wahr, das oben an der Decke hängt. Das sind Larven. Und diese Larven, die leben in dieser Höhle und durch diese Höhle fließt ein Fluss. Und was macht der Fluss? Der bringt allen möglichen Insektenkram da rein. Und jetzt kommen die in diese Höhle, es ist absolut dunkel. Und dann sehen sie oben an der Decke, da sind Lichter. 10.000 Lampen. Boah, was machen die Insekten? Kennen wir alle, die fliegen immer zum Licht. Und diese Tiere, die da oben hängen, diese Larven, die können Licht erzeugen. Chemisches Licht. 100%. 100% der zugeführten chemischen Energie wird gewandelt in Licht. Gewaltig. Und dann holen sich da runter und die haben bis zu 50 Fäden runterhängen, die sind schön klebrig. Und die Insekten fliegen hoch und hängen sie an Faden Nummer 27. Und jetzt weiß genau, nicht wahr, hier die Larve, wo hat's geklackert? 27. Also wird 27 hochgezogen und da hängt etwas dran zum Frühstück. Nicht? Und so geht das. Und dann von einem Viech wird man nicht satt, also wartet man, bis das nächste kommt. Bei 32 hat es jetzt geklackert, dann wird 32 hochgezogen und dann wird der Magen sich allmählich füllen. Und wenn jetzt die Larve satt ist, was macht sie? Sie schaltet das Licht aus. Raffiniert, brauche ich, jetzt bin ich satt, jetzt sollen die anderen zum Zuge kommen. Nicht? Und dann sind nicht mehr 10.000 Lichter an, dann sind nur noch 9.999 an. Und so machen die das, nicht? Und so leben die, und die leben dort 9 Monate lang. Und dann verpuppen sie sich. So eine Puppe, nicht wahr? Und dann brauchen sie so eine gewisse Zeit. Und das ist so, diese Insekten, die da rauskommen, können nicht fliegen. Sie können sich nur 2 Meter maximal im Umkreis bewegen, dort in der Höhle. Mehr geht nicht. Sie werden auch nie in ihrem Leben mehr was fressen. Sie haben genug gefressen. Das ist jetzt genug mit dem Fressen, das ist zu Ende. Aber sie müssen noch eine Aufgabe erfüllen. Sie müssen noch für Nachkommenschaft sorgen. Also, die Männchen suchen ein Weibchen. Nun, wie finden sie das? Ein bisschen anders, als wir das machen. Nämlich, Die gehen rum in ihrem Umfeld da, vielleicht 20 Zentimeter, 30, 50, wie auch immer, gucken, ob irgendwo eine Puppe ist, wo eine grüne Lampe brennt. Nicht? Und dann gucken sie, ja, hier brennt eine grüne Lampe. Und das heißt, jetzt komme ich bald heraus aus der Puppe. Na, dann lohnt es sich zu warten. Dann setzt das Männchen sich dahin und wartet vielleicht noch eine halbe Stunde oder was. Dann kommt das fertige Weibchen raus. Dann begatten die sich. Und dann legen die wieder Eier oben in die Höhle. Und dann geht der ganze Lebenszyklus wieder los. Ich habe gestaunt, als ich das gesehen habe. So etwas Gewaltiges, ein Lichtermeer dort oben, nicht wahr? Ich habe noch nirgendwo auf der Welt gesehen. Und fragte ich meinen neuseeländischen Begleiter, ich sag mal, warum gibt's eigentlich diese Viecher hier, nicht? Was soll das? Dann sagt er, hast du nie Psalm 19 gelesen? Die Himmel erzählen die Ehre Gottes. Wie viele Sterne siehst du dann? Na, ich wusste das natürlich, so ungefähr 3000, mehr nicht. Er sagt, wir haben 10.000. Was machen die? Die verkündigen die Ehre, die Größe, den Erfindungsreichtum Gottes. Das tun die. Jeder, der in diese Höhle kommt, der nimmt etwas von dieser Botschaft der Schöpfung mit. Genial, bis zum geht nicht mehr, alles durchdacht. Ist unglaublich, wie das alles läuft und funktioniert. Ich war in Namibia gewesen, da gibt's eine Pflanze, die heißt Welwitschia mirabilis. Also merken wir schon, eine Wunderpflanze. Und die Botaniker aus aller Welt kommen heute noch dorthin gereist, die sehen diese Pflanze und staunen, was da passiert. Die liegt dort in der namibischen Wüste, wo die Temperaturen gegen Mittag auf 50 Grad hochgehen. Und die sind wunderbar grün. Da sagt man sich, die müssen doch längst vertrocknet sein. Gar keine Frage, bei der Hitze, nicht wahr? Bei der Trockenheit, da dürfte doch überhaupt nichts mehr zu finden sein von diesen Pflanzen. Ja, denkst du, Puppe, diese Pflanze, die Welwitschia mirabilis, da gibt es solche, die sind 5000 Jahre alt. Dieselbe Pflanze, mit demselben Blatt. 5000 Jahre. Na, wie machen die das? Das muss doch unvorstellbar genial sein. Ist es auch. Diese Pflanzen haben pro Quadratmillimeter 76 Poren. Nicht 91, 76. Und was machen die am frühen Morgen, wenn die feuchte Luft vom Atlantik rüber weht, machen sie die Poren auf und nehmen so viel Feuchtigkeit auf, wie es irgendwie geht. Immer mehr, wie es geht. Und jetzt steigt die Sonne immer höher, es wird wärmer. Alle Jalousien werden geschlossen. Abgesperrt, jetzt ist kein Wasser mehr aus der Luft zu holen, jetzt halten sie das Wasser, was sie haben. Aber jetzt wird's heißer, heißer. Das geht zur Mittagszeit auf 45, manchmal 50 Grad hoch. Und was machen sie dann? Sie öffnen die Poren und geben das Wasser frei. Und jetzt frage ich, wer hat Physikunterricht gehabt, was passiert jetzt? Das Wasser verdunstet und was entsteht auf der Oberfläche des Blattes? Es kühlt. Das heißt also, bei der größten Hitze wird das Blatt wunderbar gekühlt, weil das ganz genial eingerichtet ist, genau passend dafür für diese Situation. Das ist doch gewaltig. Da muss man doch mal nachdenken. Das ist doch unglaublich konzipiert. In Israel gibt es das Tote Meer und das Tote Meer hat den Namen deswegen bekommen, weil die Leute sagen, in diesem See, nicht wahr, im Toten Meer, gibt es keine Fische. Also ist absolut tot. Denkste Puppe. Muss man wirklich auch hier wieder sagen. Dieses tote Meer ist voller Leben. Hat man früher nur nicht gewusst. Jetzt wissen wir das. Da sind nämlich Milliarden und Abermilliarden von Mikroben drin. In diesem toten Meer, in dieser Lauge, nicht wahr, wo das Wasser mit Salz gesättigt ist. Das ist hier und da schon auskristallisiert. So eine gesättigte Salzlösung ist das. Und da leben Mikroben. Wie nun wissen wir, wenn wir ein bisschen Chemie verstehen, was passiert, wenn wir da eine Mikrobe von unseren Mikroben reintun würden. Was würde da passieren? Aufgrund des osmotischen Druckes würde dieser Salzgehalt das Wasser der Mikrobe entziehen und die Mikrobe würde sofort vertrocknen. Also sie stirbt an Vertrocknung, weil durch den osmotischen Druck das Wasser rausgezogen wird. Da aber der Schöpfer ein Konzept hat, hat gesagt, Leben soll es überall auf der ganzen Welt geben. Bis in den tiefsten Tiefen des Meeres, im Marianengraben ganz unten, da gibt es auch Leben. Es überall, in den Wüsten, überall soll es Leben geben, also auch im Toten Meer. Und so hat er Mikroben erfunden, mit welcher Eigenschaft? Dass sie innerhalb ihrer Zelle genau so viel Salz enthalten mit dem prozentualen Gehalt, wie das tote Meer auch Salz enthält. Und dann passiert gar nichts. Dann gibt es keinen osmotischen Druck und dann wird auch kein Wasser entzogen und dann können die wunderbar leben. Wir sehen überall tausend andere Konzepte, wie das funktioniert, wie das im Einzelnen geht. Das ist gewaltig. Und in den meisten Fällen, alle diese Konzepte, die verstehen wir überhaupt nicht. Während des Zweiten Weltkrieges war von deutscher Seite die Chiffriermaschine Enigma im Einsatz. Und man war sich ganz sicher, also das wird keiner knacken. Und bei der Marine hat man gedacht, also da ist es nun ganz, ganz wichtig, dass niemand diesen Code knackt. Und da hatte man 4 Verschlüsselungsräder, während man beim Heer nur 3 Verschlüsselungsräder hatte. Und jetzt fiel eines dieser U-Boote in die Hände der Engländer. Was haben die gemacht? Haben natürlich das Ding ausgebaut und wie geht das? Oh, haben sie gedacht, kompliziert, kompliziert. Dann hat man Mathematiker angesetzt, ein paar Leute, die das mal geprüft haben und hat gar nicht lange gedauert, haben sie erkannt, wie das Ding funktioniert. Und dann wussten sie, wie die Chiffrierung geht und dann konnten sie jeden Funkspruch dechiffrieren. Gar keine Frage. Sie konnten alles abhören, es war alles klar. Und daran ist mir deutlich geworden, was wir Menschen machen, wenn wir es noch so kompliziert machen, es sind immer andere da, die sich das ansehen und die wissen, wie es funktioniert. Das kriegen wir immer raus. Nur bei den Werken des Schöpfers, da ist Kapitulation angesagt. Verstehen wir nicht. In den meisten Fällen, wenn wir da hineinschauen, kriegen wir es nicht mit, wie das funktioniert. Da kann man noch so viel Forschung reinstecken, nicht wahr? Die Photosynthese, nicht wahr? Die so wichtig ist, wo all unser Frühstück rübergegangen ist, was wir heute Morgen gegessen haben, ist ein unglaublich wichtiger Prozess. Wenn wir doch den nachbauen könnten, können wir nicht. Wir haben ihn noch nicht mal verstanden. Was der Schöpfer sich ausgedacht hat, ist so unglaublich genial, dass wir nicht dahinter kommen. Und dann kommen Leute her und sagen, hat sich von ganz alleine innerhalb von der Materie, die er nie denken kann, entwickelt. Ist das nicht irgendwo nicht zu fassen, was wir so betreiben mit unseren Köpfen und die Köpfe der Kinder auch noch verführen? Wir haben gestern Abend gesprochen über die DNS-Moleküle, über die Information, die darin gespeichert ist. Das ist unfassbar, mit welch einer Dichte das drinsteht. Ich habe hier mal so eine Stecknadel mitgebracht aus der Nähkiste meiner Frau. 2 Millimeter Durchmesser dieser Stecknadelkopf. Wenn dieser Stecknadelkopf nur aus DNS bestehen würde, also dem Material, wie in der Zelle Information gespeichert wird, und ich würde hier Bücher hineinspeichern, in diesem einen Stecknadelkopf, wie viele Taschenbücher könnte ich wohl unterbringen? Wie hoch kann der Stapel sein? Ne? Mal schätzen. Wie hoch? Einfach mal eine Zahl. Ganz locker. Wie viel? Sehr hoch, ja. Das war die richtige Antwort. Dann stimmt's immer. Ich habe es ausgerechnet. Die Entfernung von der Erde bis zum Mond sind 384.000 Kilometer. Der Bücherstapel, den wir speichern können in diesem Stecknadelkopf, kann noch 500 Mal höher sein. In diesem kleinen Ding. Jetzt können wir uns vorstellen, dass in jeder Zelle alles geschrieben steht, wie ein Auge gebaut wird, wie ein Herz konstruiert wird. Das steht in jeder Zelle unseres Körpers. Auch in meiner Handzelle steht drin, wie ein Herz gebaut wird. Da wird aber keins gebaut, weil das nur an der Stelle gebaut wird, wo es gebraucht wird. Und an anderer Stelle nicht. Da gibt es Mechanismen, die diese Programme ausschalten und nur jene Programme einsetzen, die gerade gebraucht werden. Das ist unglaublich genial gemacht. Und wir haben ja gestern ausführlich darüber gesprochen, mit Hilfe der Naturgesetze, der Information, können wir daraus schließen, dass ein Gott sein muss, dass er unendlich intelligent sein muss und sogar, dass er ewig sein muss, was wir daraus erkennen können. Die Naturgesetze sind unglaublich präzise aufeinander abgestimmt, sehr, sehr genau. Wir haben die Naturkonstanten, zum Beispiel die Newton'sche Gravitationskonstante, das Planck'sche Wirkungsquantum, die Avogadro-Konstante und viele Zahlen, die sind unglaublich präzise aufeinander abgestimmt, dass es so sein muss und nicht anders. Sogar die Protonenmasse und die Neutronenmasse, was wir innerhalb eines Atoms finden, ist so präzise aufeinander abgestimmt, dass unser Leben davon abhängt. Ich will mal die Zahlen nennen, müssen wir uns unbedingt merken, da hängt ja unser Leben von ab. Ein Proton hat die Masse von 1,672 mal 10 hoch minus 24 Gramm. Also ist unvorstellbar klein. Und jetzt kommt die Neutronenmasse. 1,674 928 mal 10 hoch minus 24. Wer jetzt aufgepasst hat, hat gemerkt, das ist fast gleich. Und doch nicht ganz gleich. Das Neutron ist nämlich um 0,7% schwerer als das Proton. Muss es auch sein. Wenn es umgekehrt wäre, säßen wir heute Morgen nicht hier. So genau ist das abgestimmt. Das muss so sein, überhaupt nicht anders. Das haben die Wissenschaftler inzwischen auch erkannt und sie nennen das das anthropische Prinzip. Das soll heißen, wenn das alles, was wir dort beobachten, an den Naturkonstanten und Naturgesetzen, das ist so präzise aufeinander abgestimmt, dass das nur geplant sein kann. Das geht gar nicht anders. Und zwar so unglaublich genau aufeinander abgestimmt wird, bis auf 0,7% muss das stimmen, damit das überhaupt funktioniert. Wir sehen, auch diese Dinge sind ein unglaublich starker Hinweis auf den Schöpfer, der das so gemacht und geregelt hat. Nochmal etwas zur Genauigkeit der Naturgesetze, wie sie abgestimmt sind. Die sind ja untereinander auch nochmal abgestimmt. Ich habe gehört, hier gibt es einen Freund, der kann Bogen schießen. Wie genau geht das, wenn du schießt? Wie? Auf 100 Meter geht das noch?
Nein, schwierig. Auf 100 Meter ist schwierig.
10 Meter? Da geht schon. So, jetzt nehmen wir nicht, weil jetzt, er hat ein wunderbares Ding da, nicht was sehr genau ist, aber wir nehmen mal ein Gewehr. Da kann man genauer mit schießen. Ja, stimmt das? Bisschen, ne? Bisschen genauer. Gut, jetzt nehmen wir ein sehr genaues Gewehr und damit will ich einmal veranschaulichen, wie genau die Naturgesetze abgestimmt sind. Also, nehmen wir mal an, du hast, ich gebe dir mal ein Eurostück, ja? Und jetzt musst du das aber hier hinhalten, so am Herzen. Genau, ja, so, du machst schon richtig. Und ich habe jetzt ein sehr genaues Gewehr und ich schieße, aber es wird jetzt durch den Euro nicht durchschießen, sondern nur treffen. Würdest du das halten? Und ich schieße von hier. Musst du mutig sein, ne? Also ich würde es nicht machen. Okay, da kann daneben gehen, ne? So, jetzt schauen wir uns mal an, wie genau das Gewehr sein muss und damit ausgedrückt, wie genau die Naturkonstanten abgestimmt sind. Nicht 5 Meter, nicht 100 Meter. Auch nicht, wenn auf dem Mond jemand stände, der ein Eurostück hält und mit meinem Gewehr müsste ich es treffen. So zielgenau müsste das sein, dass ich auf dem Mond jemand treffe, ein einzelnes Eurostück treffen will. Reicht diese Genauigkeit, diese Präzision aus? Nein, noch nicht. Man kann das ausrechnen. Das gesamte Weltall schätzt man heute, man weiß das nicht, ob das stimmt, aber man schätzt es auf 30 Milliarden Lichtjahre Durchmesser. Dieses Gewehr müsste so genau sein, wenn ich an einem Ende des Universums stehe und ich schieße damit und am anderen Ende steht einer mit dem Eurostück, dann müsste ich das treffen. So genau müsste es zielen. Und schaut her, so genau sind die Naturkonstanten, die Naturgesetze aufeinander abgestimmt. Wenn das nicht wäre, würde es uns nicht geben. Natürlich, die Atheisten, das ist denen natürlich ein Dorn im Auge, dass wir wissen, dass man sowas so genau und so genau festlegen kann und sogar rechnerisch veranschaulichen kann. Da sind sie natürlich in der Klemme. Aber was tun sie? Sie sagen, dann gibt es eben ein Multiversum. Das heißt, nicht nur ein Universum, sondern nicht zwei, sondern hunderte, sondern Millionen und Abermillionen von Universen. Und überall in jedem dieser Milliarden von Universen gibt es andere Naturgesetze. Und nur in unserem Universum kommt das genau so hin. Und nur deswegen ist hier Leben möglich. Wir sehen, man versucht immer auszuweichen, geht aber nicht. Die Schöpfung ist so unglaublich präzise mit allen Dingen, die wir schlussfolgern können, dass wir aus dem Staunen nicht rauskommen. Und aus der Nummer kommt kein Atheist raus, das, was wir sehen. Deswegen können wir den ganzen Kant vergessen, sondern wir gucken, was wir heute wissen und kennen. Und daraus können wir unglaublich massiv schließen, dass wir das auslegen und wissen, wie großartig das auf einen Schöpfer hinweist. Früher haben die Atheisten, so im vorigen Jahrhundert, argumentiert, weil es den Mond gibt, kann das kein Gott sein, der das geschaffen hat. Sie haben mit dem Mond argumentiert und haben gesagt, ja, weil es einen Mond gibt, der macht Überschwemmungen und sowas, sowas macht auch kein Gott. Und so haben sie einfach so argumentiert. Heute wird das kein Mensch, kein Atheist mehr erwähnen. Warum nicht? Weil wir heute durch Berechnungen wissen, dass der Mond eine unglaublich präzise Größe hat, die passend zur Erde ist, damit die Achse der Erde auf 23,5 Grad ganz präzise eingehalten wird. Das ist ein Stabilisator. Wenn der Mond nicht wäre, dann würde die Erdachse taumeln. Und das könnten wir nicht gebrauchen. Die Erdachse ist auf 23,5 Grad eingestellt, deswegen, weil dann nämlich die Jahreszeiten stattfinden können und auf diese Weise wird die Oberfläche der Erdkugel am besten genutzt. Dann haben wir die größtmögliche Fläche für Bewohnbarkeit und auch für Anbau von Gemüse und allem, was wir brauchen. Das ist genauestens berechnet. Und der Mond muss diese Größe haben, damit er diese Stabilität verursacht. Das wissen wir heute. Das wusste Kant nicht. Und darum wird hier keiner mehr jetzt dieses Argument verwenden. Wir sehen also, wir haben Tausende von Beweisen dafür, dass ein Gott existiert. Und lassen wir uns von keinem irgendwo in eine Ecke drücken, wenn wir das Wort Gottesbeweise benutzen. Das benutzen wir hundertprozentig, das ist unser Wort. Das will auch Gott. Sie wussten, dass ein Gott ist. Und das wussten wir aufgrund der Schöpfung ganz hundertprozentig. Der Atheismus hat absolut verloren. Man kann Beweis aneinander reihen. Und wir können sogar die Art des Beweises benennen. Es ist ein Indizienbeweis. Wenn jemand vor Gericht ist und wird angeklagt und man hat ein paar Indizien für seine Tat, dann ist er verloren. Für Gott haben wir nicht nur tausende, Millionen von Beispielen, von Beweisen, die auf ihn deutlich hinweisen. Und so können wir sagen, wir haben einen Indizienbeweis für Gott, ganz klar. Wir können sehr, sehr viele Dinge aus der Schöpfung ableiten. Wir haben das schon gesehen gestern, dass wir ableiten können, dass ein ewiger Gott sein muss, ein allwissender Gott sein muss. Alle diese Dinge können wir aus den Werken der Schöpfung, wenn wir einfach dort mitdenken, ableiten. Und jetzt ist die Frage, kann man eigentlich alles aus der Schöpfung ableiten, was wir brauchen über Gott? Antwort, nein. Das heißt also, die Botschaft der Schöpfung ersetzt keinesfalls die Botschaft der Bibel. Denn nur aus der Bibel erfahren wir etwas von weiteren Wesensmerkmalen Gottes. Dass Gott die Liebe ist, können wir nicht aus der Schöpfung ablesen. Wir leben in einer gefallenen Schöpfung, wo vieles zerstört ist durch die Sünde und nicht mehr das Ursprüngliche zeigt, was sie einmal gezeigt hat. Das heißt, die Liebe Gottes ist in der Schöpfung nicht mehr zu ersehen. Wir können aus der Schöpfung auch nicht entnehmen, dass Gott einen Sohn hat. dass es Jesus Christus gibt, ist nirgendwo abzulesen. Können wir nicht erkennen. Dazu brauchen wir die Bibel. Dass wir geschaffen sind zum Bilde Gottes, können wir auch nicht ablesen aus der Schöpfung. Wir können auch nicht ablesen, dass es Gut und Böse gibt und wie das entstanden ist. Und wir können auch nicht ablesen, dass es einen Himmel und eine Hölle gibt. Nur mit dem Hintergrundwissen, dass wir wissen, dass aus der Bibel, und dann sehen wir, dass der Schöpfer das auch zeichenhaft in seine Schöpfung hineingezeichnet hat. Aber aus der Schöpfung alleine können wir das nicht ablesen. Wir sehen also, die Bibel brauchen wir unbedingt als zweite, als höherwertige Informationsquelle. Und durch die Bibel erfahren wir auch, dass wir uns bekehren müssen zu Jesus Christus, um mit ihm zu leben und dann das ewige Leben zu gewinnen. Das erfahren wir nur aus der Bibel. Ich möchte schließen mit einem Beispiel, das ein Freund mir neulich erzählt hat. Obwohl ich ihn lange kenne, das hat er mir noch gar nicht gesagt gehabt, aber jetzt kamen wir irgendwo drauf und erzählte er mir folgende Geschichte. Er hat 25 Jahre lang mit einer Frau diskutiert und gesprochen über den Glauben an Jesus Christus. Und sie kam aus einer Familie, die weitgehend atheistisch orientiert war und die auch 1000 Argumente hatten für ihren Atheismus. Und so hat sie immer 1000 Einwände gehabt dagegen und hat das nicht akzeptiert. Aber mein Freund ließ nicht locker. Immer wieder, wenn er sie mal traf, hat er die Sache immer wieder auf den Punkt gebracht. Weißt du, es gibt diesen Jesus und du brauchst diesen Jesus, wenn du auch einmal in den Himmel kommen willst. Und sie war eigentlich immer, hat sich das mal angehört, aber sie war nicht zugänglich, sie war immer irgendwo verschlossen darin. Das kennen wir auch von Leuten. Die Leute sind manchmal so verschlossen, man kommt gar nicht weiter. Aber, mein Freund, ließ sich durch nichts entmutigen. Da ist er mir ein großes Beispiel geworden. Er hat einfach immer weitergehalten. Redet. Und nun ist die Frau inzwischen 91 oder 92 Jahre alt geworden und dann hatte sie sich einen Oberschenkel-Halsbruch zugelegt. Musste ins Krankenhaus und nun kam die Narkose und alles Mögliche, was da kam. Und als er dann aus seiner Narkose aufwachte, war das nun alles operiert, aber sie hatte das Gedächtnis verloren. Sie wusste überhaupt nicht mehr, was im vorigen Jahr war und was weiß ich, was in ihrem Leben sich abgespielt hatte. Aber sie war vom Denken her topfit, genau wie vorher. Man konnte alles mit ihr reden, nicht? Nur sie wusste alles nicht mehr, was vorher war. Und da habe ich gestaunt, wie Gott das manchmal macht. Da hatte Gott ihr das gesamte Gedächtnis, all dieser atheistischen Argumente, die waren beseitigt. Das war alles wie weggefegt, alles befand sich in der Mülltonne, um es mal plastisch zu sagen. Und nun hat er mit ihr da gesprochen. Und auf einmal sagt diese Frau, sag mal, da war mal jemand, sagt sie, der hat mir gesagt von Jesus. Und der hat mir gesagt, man muss sich zu Jesus bekehren. Und da fragt sie ihn, sag mal, stimmt das? Sie wusste gar nicht, dass er das mal gesagt hatte. Das hat Gott ihr erhalten, diesen wichtigen Gedanken, dass man Jesus braucht, um das ewige Leben zu haben. Das hat Gott ihr erhalten. Alles andere war weg. Ich finde es genial, was Gott so macht, nicht? Im Leben eines Menschen, um einen Menschen zu retten. Und das, mein Freund natürlich gesagt, ja, das stimmt, tu das, nicht wahr? Genau das ist dran, nicht? Und hat ihr das getan. Und ist ja auch bald danach gestorben. Da hat der Herr sie also gerettet. Und ich möchte das so als Ermutigung uns weitergeben, weil ja so viele Leute um uns herum einfach so ablehnend sind und gar nicht wollen. Aber es gibt bei Gott keine Unbekehrbaren, gibt es nicht. Sondern mit Gottes Hilfe kann man letztlich jeden erreichen. Wir dürfen nur nicht aufgeben, so wie er hier. Und Gott hat 1000 Mittel und Wege, das zu tun. Wir wollen Gott danken dafür, dass er uns diese Schöpfungsbotschaft gegeben hat, wo wir so vieles daraus erkennen und ableiten können, ein wunderbares Missionsinstrument, um gerade Kritikern des Glaubens ein Stück weit weiterzuhelfen. Da können sie nämlich nicht lange mithalten. Da wird's ganz schnell, kommt man ganz schnell zum Ende. Ja, wir danken unserem Herrn, möchte mit uns beten. Wir haben lange gesessen, vielleicht stehen wir einfach zum Gebet auf. Lieber Gott und Vater, wir danken dir im Namen Jesu für diesen neuen Tag, den du uns schenkst. Wir danken dir, Herr Jesus Christus, für deine wunderbare Schöpfung, die du gemacht hast im Auftrag des Vaters. Und je mehr wir uns die Dinge ansehen, die du dir ausgedacht hast, so erkennen wir, mit welch einer unvorstellbaren Gedankentiefe du alles gestaltet hast, dass wir es im Staunen nicht herauskommen. Wir beten dich an und danken dir. Und dann hast du uns das zweite Dokument gegeben, die Bibel, so dass wir alles auch schriftlich nachlesen können und gut informiert sind. Herr Jesus, so lass gelingen, dass wir das verstehen und vor allen Dingen, dass wir auch danach handeln, was du uns gesagt hast. Wir ehren dich und beten dich an und danken dir, dass wir Menschen rufen dürfen in deine Nachfolge und führe sie, dass sie alle wirklich bei dir bleiben. Auch diejenigen besonders, die in diesen Tagen eine solche Entscheidung festgemacht haben. Halte sie fest, dass sie rauskommen aus den Wirren und Irrungen dieser Welt und einen neuen Weg beschreiten, der himmelwärts führt. Danke dafür, Herr Jesus Christus, du unser Herr und Heiland. Amen.
Amen.